Das heißt Ausflug, denke ich, und ich schaue aus dem Fenster des Reisebusses, und bald werden wir wie eine unbeachtete Geiselnahme durch den Stadtteil fahren, aus dem die meisten unserer Schüler stammen. Es ist ein Herbsttag, wie ich keinen sah, brummt es in meinem Kopf, aber von der Art habe ich schon viele gesehen. Es ist einer von denen mit dem falschen, zu hellen Sommerlicht, einer, der sich nicht damit begnügen will, den Wind durch die Straßen zu jagen und Blätter und Früchte herunterzuwerfen. Es muss ja so ein besonders schönes Ausflugswetter sein, bei dem man vor lauter Sonne die Augen zukneift und natürlich zu warm angezogen ist. Es geht hinaus durch den Speckgürtel der Stadt und ich schließe die Augen und werde vom Geruckel einer Zugbrücke wach, über die wir uns schieben. Habe ich nicht mitbekommen, wo und wie wir ausgestiegen sind? So viele Menschen auf einer Zugbrücke, hoffentlich geht das gut. Es ist ein Gefühl wie in einem Tunnel und ich suche, schaue mich um, will einen der Physiklehrer finden, er muss ausrechnen, ob überhaupt so viele Leute auf eine Zugbrücke dürfen. Aber nun hat man uns schon im Innenhof der Burg zusammengedrängt, rund um einen Brunnen, der Tiefer Brunnen heißt, so richtig geeignet zum Frauenertränken, und jemand da vorn erzählt etwas von Markgrafen und Herzögen und Pestfackeln. »Was ist eine Pestfackel?«, frage ich meine Nachbarin, die in mein Ohr zischt, es heiße Pechfackel. »Und das kenne ich, aber eine Pestfackel könnte es doch auch geben, da muss man doch nicht so aggressiv zischen. Hat man nicht die Christen als lebende Fackeln für Neros Gartenfeste benutzt? Da könnte man doch auch während der Pestepidemien...« »Das Mittelalter schlägt schaumige Blasen in meinem Kopf, aber vielleicht sind es auch die Straßen von Oran, die man mit Pestfackeln erleuchtet, wenn die elektrische Straßenbeleuchtung ausfällt und Monsieur Camus den Heimweg von seinen Krankenbesuchen zwischen weghuschenden Ratten antritt. Ich weiß, dass etwas an dieser Gedankenverbindung nicht stimmt. Camus war doch kein Arzt, aber das dürfte jetzt auch nichts ausmachen. Es ist ja ein Ausflug, und der dient unserer Entspannung.« Wir steigen eine enge, steinerne Wendeltreppe hinunter und ich bin einen Augenblick stolz darauf, dass ich etwas erkenne. Glaube, den Geruch von sächsischer Kartoffelsuppe zu identifizieren. Mein Hunger, ja mein Durst, jetzt werden sie auf erlesene Weise gestillt werden. Aber dann bin ich froh, dass ich nicht laut von Auerbachs Keller geredet habe. Denn das ist er nicht. Es ist eine Treppe, die zu einer Tropfsteinhöhle führt. Ich möchte das Ganze verstehen, aber ich fühle mich wie in einem der Thriller, die ich immer beim Autofahren und Putzen höre. Eine bis gerade noch betäubte Hauptfigur erwacht an einem unbekannten Ort und versucht, ihre Augenlider ganz weit aufzureißen und zu begreifen, was geschehen ist und warum sie sich an diesem bedrohlichen Ort befindet. Irgendetwas sehr Wichtiges soll im Musée Technique stattfinden. Die anderen sind schon vorausgegangen. Ich beeile mich. Aber den Anschluss an die anderen habe ich verloren. Ich gerade in eine Szenerie hinein, die aus einer anderen Zeit stammen muss. Puppenspieler stehen auf der Straße, jemand lässt auf dem Kopfsteinpflaster eine winzige Eisenbahn fahren. Ein alter Gaukler holt auf meine Frage nach dem Musée Technique einen durchsichtigen Kasten mit Briefen und anderen Papieren hervor. Ich solle selbst nachsehen, nach einem Metroplan suchen. Allmählich finde ich es eine Zumutung, dass ein leerer Ausflug bis zum Montmartre führt, als hätte man am nächsten Tag nicht schon wieder Schule. Und ich will zu meinem Busnachbarn sagen, dass man sich diese lange Nachtfahrt zurück doch hätte ersparen können, als ich bemerke, dass ich die Realitätsebene wechseln muss. Mein Hals tut weh, ist verzogen und neben mir lacht der Sozialpädagoge. »Das war klug von dir, so lange zu schlafen«, sagt er. »Wir sind immer noch im Stau.« Ich setze mich auf und sehe aus dem Fenster. Es ist wohl die norddeutsche Tiefebene oder ihr östliches Gegenstück. Und wir sind noch nicht weit vorwärts gekommen. Wir stehen auf der Autobahn, wir sind immer noch auf der Hinfahrt. Ich denke scharf nach, in welchem Jahr wir uns befinden. Ob es das Jahr mit den Drachenbooten oder dem Zarentiner Wildpark oder dem Draisinefahren im Moor ist. Natürlich will ich jetzt nicht fragen, wohin wir fahren. Es ist ja auch egal, weil man hier sowieso nicht rauskommt. Es regnet wohl schon eine Weile, die Tropfen laufen an den Fensterscheiben hinunter, wie ich das schon oft gelesen, aber noch nie beschrieben habe. Ich fange an, mich wohlzufühlen. Ein Bus auf der Autobahn, keine drohende Aktivität, keinerlei Belehrung oder Erklärung, pure Gegenwart, und der Hunger hat ein wenig nachgelassen. Das Festkomitee berät vorne aufgeregt mit dem Fahrer. Die Umleitung ist noch weit entfernt und bringt nichts. Offenbar geht es um eine Windkraftanlage, deren Besichtigung nun abgesagt werden muss, was mich mit großer Erleichterung erfüllt. Ich kann mich nicht erinnern, jemals dem Besuch einer Windkraftanlage zugestimmt zu haben. Das ist etwas für Schüler in der Projektwoche. Ich will nicht wissen, wie das funktioniert. Ich ziehe Werkstätten und Bergwerke vor. Wenn nur der Wind arbeitet und nicht der Mensch, ist mir das zu abstrakt. Ich sage zu meiner Umgebung etwas von einer Kaffeefahrt, bei der man sich ja auch erst den Rheuma-Vortrag anhören müsse, bevor man sein Kaffee gedeckt bekomme, und wie das nun ohne Windkraftanlage werden solle. Aber das hätte ich mir vielleicht sparen können. Man ist nicht unsolidarisch mit einem glücklosen Festkomitee. Ich habe den Ton nicht getroffen, der jetzt angebracht wäre, großzügig, humorvoll, unterstützend. Wir verlassen die Autobahn und schleichen jetzt mit vielen anderen Wagen über die Landstraße, zwischen riesigen Feldern hindurch, fahren durch Alleen und verwaschene Dörfer. Offenbar haben wir die Himmelsrichtung gewechselt. Wir fahren zurück. Die Bustoilette ist überfordert. Windkraft und Kaffeetafel sind abgesagt. Wer Lust hat, soll noch mit in das Steakhouse neben der Schule kommen. Es ist groß und ungemütlich und hat deshalb immer Platz für viele Leute, die nicht wissen, wohin. Das Festkomitee wird die Frage der Kostenerstattung klären und bedauert. Ich bedauere auch. Jetzt tut es mir leid. Ich wollte doch die Windkraftanlage sehen, mein Ohr an einen dieser großen Stängel legen, hören, wie der Wind sich nach unten wickelt, wollte ein bisschen über den langatmigen Kraftwerksingenieur lästern, wollte in einer riesigen dunklen Gaststätte mit Eichenmöbeln lokaltypische Torten essen und ihre krümelige oder fette Konsistenz für Resa im Mund und im Gedächtnis festhalten, wollte mich langweilen, fünfmal zur Toilette gehen, eine Zigarette schnorren und vor der Türe rauchen, sehen, wie der Abendhimmel über Mecklenburg oder Niedersachsen abgesenkt wird und mich einfach mal bescheiden amüsieren. Wie man das auf einem Ausflug eben macht. Einfach so, wie die anderen auch, und keine Geschichte darüber schreiben. Es ist mal wieder zu spät. Wer weiß, was nächstes Jahr ist. Ein paar von den Jungen werden nicht übernommen. Irgendeiner von den Alten ist tot. So jung kommen wir nicht mehr zusammen. Unser Lächeln wird bitterer, unser Horizont enger und dunkler. Irgendwann haben wir das Saufen und Knutschen und Lachen verlernt, aber in welchem Jahr das war, wird sich nicht mehr ermitteln lassen.